Einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Tilman Eitelberg. Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, sollte ich die Session eigentlich zusammenhalten mit meinem Kollegen und Geschäftspartner Oliver Engels. Der ist aber leider verhindert. So müssen Sie mir alleine vorlieb nehmen. Ich bin Geschäftsführer einer Firma, die nennt sich OR22 Information Services GmbH. Beschäftige mich normalerweise mit den Themen Datenintegration, Masterdata und BI. Ich bin Microsoft Data Plattform MVP und im Vorstand des PaaS Deutschland tätig und Chapter Leader für die Region Rheinland. Der Andreas hat das vor mir in der Session auch schon gesagt, wenn Ihnen das nicht reicht, was Sie heute hier sehen im Bereich der Data-Plattform, wir machen mit von der PaaS zusammen mit Microsoft eine Konferenz nächstes Jahr, 23. 25. Februar, hier auch im Darmstadium, nennt sich SQL-Konferenz, vielleicht ist es auch interessant für Sie. Okay, worum geht's heute? Ich möchte Ihnen so ein bisschen kurz erklären, was ist überhaupt der Power BI Self-Service-Ansatz. Und dann gehen wir mal so ein bisschen durch die einzelnen Tools. Das wird primär sein Power Query, Power Pivot bzw. Power BI Desktop. Und dann gucken wir uns am Ende die Power BI REST API an. Das ist so der größte Teil. Und wie Sie damit arbeiten können, welche Techniken es dafür gibt, um die Power BI REST API anzusprechen. Fangen wir mal mit dem Self-Service-Ansatz. Es gibt momentan von Microsoft als Power BI Self-Service-Ansatz oder Power BI Cloud-Service-Ansatz von Microsoft ist, dass sie ein Tool haben, das nennt sich Excel, das kennen die meisten. Und Excel ist das Produkt, mit dem sie die komplette Self-Service-Analyse-Lösung im Prinzip bedienen können, was alles bietet, was sie brauchen. Excel ist komplett integriert mit den verschiedenen Tools wie Power Query, Power Pivot Ja, Sie können mit Excel entsprechend Daten aufbereiten und später auch in der Cloud publizieren. Was ist aber momentan hier an der Stelle mit Entwicklern? Excel ist jetzt nicht unbedingt das primäre Entwicklertool. Die meisten würden ganz gerne wahrscheinlich das Visual Studio einsetzen. Bisher war es so, dass Microsoft den Produktfokus ganz klar eher auf den Information Worker gelegt hat. Also jemand, der Daten im Unternehmen sammelt und diese Daten mit möglichst wenig Entwicklungsaufwand vermischen kann, Microsoft spricht immer von Mashups erstellen kann, um Daten dann am Ende des Tages irgendwo in Reports wieder zur Verfügung zu stellen. Wir wollen aber trotzdem uns mal angucken, welche Möglichkeiten Entwickler haben, um mit diesen Power BI Tools zu arbeiten und dafür vielleicht zu entwickeln. Nicht alles, was ich zeige gleich in Demos, ich habe so 7, 8 verschiedene Demos, sind Dinge, die Sie unbedingt zu Hause nachmachen sollten oder in der Firma. Da geht es teilweise darum, einfach mal zu zeigen, wie es im Hintergrund funktioniert. Aber es sind auch einige Sachen dabei, mit denen Sie, oder ich denke, mehrere Sachen dabei, mit denen Sie dann auch in der Firma weiterarbeiten können. Es gibt verschiedene Arten von Entwicklertypen oder von Information Workern, von Mitarbeitern im Unternehmen, die mit Daten arbeiten. Zum einen haben wir den Information Worker. Das ist eigentlich kein Entwickler oder hat keine Entwicklungsskills und hat normalerweise eher einen visuellen Ansatz. Das heißt, der lädt Daten, möchte in irgendeiner Art und Weise per Drag and Drop oder per Clicky-Bunti, wie man immer so ein bisschen abwertend sagt, zusammenführen und die Daten dann irgendwo zur Verfügung stellen. Dann haben wir jemanden, den nennen wir so ein bisschen Information Worker Nerd. Das soll jetzt auch nicht negativ klingen, das ist aber ein Makrospezialist. Und ich denke, jeder von Ihnen kennt die Leute im Unternehmen, die mit Excel Dinge machen, da staunen eine Menge Entwickler, dass sowas irgendwie mit Excel oder mit Access machbar ist. Die verwenden Makros, die verwenden VBA, haben auch noch einen visuellen Ansatz, aber auch häufig einen programmatischen Ansatz. Und dann gibt es natürlich den Entwickler und der möchte am Ende des Tages alles coden. Der möchte C# verwenden, VB.NET verwenden vielleicht noch. Der möchte das Ganze im Visual Studio machen und irgendwie mit TFS ordentlich einchecken und verwalten. Und das sind so die drei Entwicklertypen und die auch so ein bisschen, wie wir es hier dargestellt haben, von links nach rechts technische Skills und auch vielleicht die Komplexität der Lösung, die die entsprechend entwickeln. Das Information Worker Toolset Nummer 1 war bisher immer für alle Excel. Ist die größte Datenbank oder Nummer 1 Datenbank der Welt, existiert seit 85. Man kann mit Zellen arbeiten, man hat Matrizen drin, Sheets, verschiedene Workbooks und man hat die Möglichkeit, mit Makros und VBA innerhalb von Excel zu entwickeln. Das Ganze ist aber dateibasierend. Das heißt, Sie haben eine Excel-Datei, die legen Sie irgendwo ab und darauf wird entsprechend entwickelt. Wer kann sich vorstellen, was das Nummer 2 Entwicklertools bisher für Information Worker war? Richtig, Access. Access ist auch nicht nur das Information Worker Toolset, sondern ist auch ein sogenanntes Rapid Application Development Tool, was auch seit Jahrzehnten schon am Markt ist aber einen wesentlich stärkeren Datenbankansatz hat als bei Excel. Man kann Formulare entwickeln, man hat verschiedene Datenbankfunktionen und man hat auch Multi-User-Funktionalitäten. Für mich als Datenbankentwickler muss man diese Multi-User-Funktionalitäten vielleicht auch ein bisschen Anführungszeichen setzen. Und das waren die Tools, mit denen wir bisher zu tun hatten, die der Information Worker bisher verwendet hat. Und überall gab es auch Developer-Ansätze. Überall konnte ich mit VBA entwickeln. Jetzt mit Power BI ist das immer noch ein Information Worker Developer Toolset. Also wie schon gesagt, Information Worker lieben Excel und Access. Das ist halt einfach, das sind die Tools, die in jedem Unternehmen da sind, werden mit allen Office-Paketen installiert. Wir haben VBA, wir können Makros entwickeln. Und häufig ist halt auch einfach das Problem, dass die normalen oder die IT-Professionals-Unternehmen keine Ressourcen haben, keine Zeit haben oder es fehlt einfach das Budget, sodass halt immer wieder zu diesen Tools zurückgegriffen wird. Aber wir wollen halt trotzdem damit irgendwo entwickeln. Und dann kommt als erstes ins Spiel Power Query. Wer von Ihnen arbeitet schon mit Power Query? Nicht so viele Leute, 3-4 Leute. Okay. Power Query ist Microsofts Self-Service ETL-Tool im Endeffekt. ETL steht für Extract, Transform, Load. Das heißt, das ist das Produkt, mit dem Microsoft Information Workern die Möglichkeit geben möchte, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu laden, aufzubereiten und in irgendeiner Art und Weise wieder wegzuspeichern. Und Power Query verfügt dafür über eine Art Makro-Editor. Das heißt, jeden Schritt, den Sie in irgendeiner Art und Weise mit Power Query durchführen, sei es, Sie laden irgendwo Daten, Sie benennen eine Spalte um, Sie erstellen eine neue Spalte durch irgendeine Aggregation oder irgendeine Formel, das sind alles einzelne Schritte, die Power Query im Hintergrund aufzeichnet, wie so eine Art Makro-Editor. Und Sie sehen das hier rechts an der Seite. Hier sind sie aufgezeichnet, hier nochmal in groß. Und Sie können jeden dieser einzelnen Schritte löschen und Sie können auch wieder zurückgehen zu einem dieser Schritte. Und das ist so dieser Makro-Editor. Wenn Sie natürlich zwischendrin einen Schritt löschen, der relevant ist für weitere Schritte, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Aber wenn Sie irgendwo hier oben einen Filter einfach nur einbauen und später den Filter löschen, dann werden halt alle nachträglichen Aktionen auf die gesamten Daten, auf den gesamten Daten ausgeführt und nicht nur auf die gefilterten Daten. Grundsätzlich sieht erstmal der Information Worker nicht, was hinter den Kulissen passiert. Es hat halt nur diesen Editor. Wenn er möchte, kann er aber, und da beginnt die Magie sozusagen einer Programmiersprache, die sich M nennt. Mittlerweile nennt Microsoft es Power Query Language, aber anfänglich hieß das Ganze einfach M. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Und zwar, habe ich hier mal ein kleines Workbook vorbereitet. Und in diesem Workbook zeige ich einfach mal kurz, was man mit Power Query schon für Daten geladen hat, wie dieser Schritt ausschaut in diesem Makro-Editor und wie ich das Ganze so editieren kann, dass ich die Möglichkeit habe, mir Funktionen zu erstellen, Funktionen zu schaffen, mit denen ich dann das Ganze viel stärker automatisieren kann. Für die, die Power Query zum ersten Mal sehen, ist ein Add-in. Hier oben sehen Sie Power Query. Und was ich jetzt hier mache, ich klicke mal hier auf Show Pane und dann sehe ich an der Seite sämtliche Queries, die bereits mit Power Query bei mir ausgeführt worden sind. Ich habe das Ganze hier mal gruppiert in Funktionen, in einfach Samples und in andere Abfragen. Und wenn ich jetzt hier reingehe und ich öffne zum Beispiel mal die erste Abfrage, ja, dann sagt er mir als erstes, okay, das Ganze ist schon 2 Tage alt, ob ich das refreshen möchte. Das lasse ich jetzt hier an der Stelle und ich zeige einfach mal an der Seite die verschiedenen Schritte, die ich bisher gemacht habe. Ich habe halt Daten geladen, ich habe Datentypen geändert, das ist das hier entsprechend bei Change Type. Ich habe Spalten umbenannt, welche gelöscht und habe hier unten wieder entsprechend Datentypen umbenannt, habe eigene Funktionalitäten oder eigene Spalten hinzugefügt. Und immer wenn Sie hier so ein Zahnrad sehen, dann können Sie draufklicken und sehen dann im Endeffekt, okay, das sind jetzt Daten, die kommen aus einer XML-Datei. Und die XML-Datei liegt bei mir irgendwo hier auf meinem Rechner. Die grundsätzliche Frage dahinter ist jetzt, das habe ich jetzt hier gemacht für eine XML-Datei. Und wenn ich hier ans Ende gehe, dann sehen Sie, aus dieser eigentlichen XML-Datei sind 108 Zeilen, das sieht man hier unten, 108 Zeilen entstanden, die lädt er mir jetzt aus meiner XML-Datei. Was mache ich aber, wenn ich jetzt nicht nur eine XML-Datei laden möchte, sondern ich möchte 50 laden oder 100 laden, die irgendwo auf Verzeichnissen bei mir rumliegen und für die möchte ich immer diese gleichen Schritte anwenden. Und dann komme ich als Entwickler und sage, an der Stelle brauche ich eine Funktion. Alles, was ich mehrfach wiederholen möchte, packe ich eine Funktion rein und möchte am liebsten da einfach einen Parameter hinübergeben und dann wird diese Funktion entsprechend am besten auf allen XML-Dateien, die ich dem Ganzen übergebe, hinzugefügt. Gut. Jetzt habe ich eine zweite Geschichte, da habe ich auch nochmal Daten entsprechend drin. Das sind einfach so zwei Beispiele, auch wieder hier mit verschiedenen Steps, die ich durchgeführt habe, einfach zwei Beispiele, wie ich mit meinem Makroeditor arbeiten kann, wie ich Daten filtern kann und wie ich sie editieren kann. Es geht aber darum, wie kann ich programmieren? Und das ist erstmal in Power Query ganz einfach. Wenn ich meine fertigen Power Queries habe, habe ich die Möglichkeit und kann diese Funktion, das ist das, was ich hier gemacht habe, aufrufen, indem ich hier auf View klicke und dann auf den Advanced Editor gehe, dann kann ich mir das M-Skript aufrufen. Und das ist das M-Skript. Das ist das, was Power Query im Hintergrund macht, um Daten zu laden, die einzelnen Schritte, die Power Query durchgeht. Und was man jetzt hier an der Stelle einfach macht im Power Query ist, der Standardweg ist, dass hier steht Let und dann steht dieser ganze Part hier und unten steht in Filter Rows. Das ist die Ausgabe. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach oben drüber geschrieben File Pass und dieser File Pass wird übergeben an mein Skript und wird hier entsprechend eingesetzt als Variable. Und damit habe ich aus diesem Makro, was ich zuvor visuell gemacht habe, indem ich einfach durchgeklickt habe, habe ich meine Funktion geschrieben, die jetzt hier entsprechend in meinem Excel existiert und mir hier angezeigt wird in Excel auch als Funktion. Dann sieht man hier, da steht ein entsprechendes fx anstatt ein Tabellensymbol. Und damit weiß ich, okay, ich habe eine Funktion und diese Funktion kann ich aus anderen Power Query Abfragen aufrufen. Das denke ich an der Stelle erstmal ein relativ einfaches Beispiel, um zu zeigen, wie man aus einem aus so einem Makro Bereich hingehen kann und kann komplette Funktionen bauen. Was man dann aber mit Power Query machen kann, das ist ein zweites Beispiel an der Stelle. Öffne mal ein anderes Workbook. Hier habe ich zwei Tabellen und ich möchte mit diesen beiden Tabellen einen sogenannten Cross-Join erstellen. Und das ist etwas, was Power Query von Haus aus nicht anbietet. Das heißt, ich möchte im Prinzip jede einzelne Zelle mit jeder anderen Zelle aus einer Tabelle verbinden. Und das ist aber gegebenenfalls eine Funktion, die man nicht nur einmal verwenden möchte, sondern die möchte man häufiger verwenden. Das heißt, ich komme jetzt hier in den Bereich und möchte nicht nur Funktionen schreiben, die einfach irgendwo in meinem Excel-Workbook existieren, sondern ich möchte vielleicht Funktionen schreiben, die ich mehrfach im Unternehmen verwenden kann. Die sollten irgendwo in einem zentralen Repository liegen. Ich soll die Möglichkeit haben, über Excel darauf zuzugreifen und immer wieder diese Funktion auszuführen, weil sie halt im Standardsprachumfang von M nicht drin sind. Und was man jetzt hier an der Stelle machen kann, ist als erstes, ich nutze dafür dann häufig Notepad. Einfach aus dem Grund, weil in Notepad gibt es eine Spracherweiterung für die Sprache M, dass ich das Ganze ein bisschen farbig habe. Weil wie Sie das gerade schon gesehen haben, in dem Editor vorab ist es so, dass ich alles einfach nur in schwarz angezeigt bekomme und das ist beim Entwickeln vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit und kann das Ganze mit sogenannten Color Coding entwickeln und sehe dann zumindest, was sind Funktionen, was sind Variablen. Und hier habe ich eine Funktion geschrieben. Mit dieser Funktion lade ich verschiedene oder habe ich die Möglichkeit, verschiedene M-Skripte aus einer Ordner zu laden und dann in Power Query wieder zu verwenden. Und hier nehme ich jetzt eine zweite Funktion. Das ist die hier, ist mein Cross-Join. Und hier gehe ich hin und sage, okay, ich erstelle mir jetzt eine Funktion, erstmal Table Cross-Join, das ist meine Funktion. Und in diese Funktion lade ich im Prinzip Table Cross-Join hinein. Load M ist eine Funktion, die ich in meinem Power Workbook oder in meinem Excel Workbook enthalten habe, um damit verschiedene Skriptdateien aus dem Ordner zu laden. Und dieser Funktion übergebe ich jetzt einen Namen, Table Cross-Join, und kann dann aus meinem Workbook, aus dem Excel Current Workbook, meine beiden Tabellen laden, fasse die zusammen, nachdem ich Spalten entsprechend formatiert habe und führe dann unten meine Table Cross-Join aus, indem ich diese beiden Tabellen hinübergebe. Das heißt, ich kopiere mir das Ganze jetzt mal, gehe zurück in mein Excel-Dokument und gehe jetzt hier wieder auf Power Query und sage nun an der Stelle, ich möchte gerne eine Blank Query haben. Und dann kopiere ich das dort einfach rein. Ja, Also mal hier auf Advanced Editor gehen, kopiere das Ganze dort rein, sag dann. Und dann sieht man auch direkt, dass er den Cross-Join mir erstellt hat, aus diesen beiden Tabellen, indem er alle Spalten miteinander gejoint hat. Und das relativ einfach, indem ich dieses Table Cross-Join an der Stelle aufgerufen habe. Und das passiert dadurch, dass ich grundsätzlich hier vorher in meinem Workbook schon diese Funktion LoadM, die nichts anderes macht, als mir aus einem Verzeichnis verschiedene M-Skripte zu laden, zur Verfügung stellt, auf die ich dann entsprechend zugreifen kann. Und das ist so eine Methode, wie ich, was ich für Möglichkeiten habe, um entsprechend Power Query ein bisschen dynamischer zu halten, um damit zu arbeiten. Gut, das heißt, ich habe die Möglichkeit, wie Sie gesehen haben, M ähnlich auch wie VBA zu verwenden. Ich kann verschiedene Funktionen bauen, ich kann Abfragen mit Parametern dynamisch gestalten. Empfehlung von uns, nutzen Sie das von Matt Mason, das ist ein ehemaliger Program Manager aus dem Power Query Team, dieses Notepad++ Sprachpaket. Und hier haben wir auch noch eine Adresse angegeben von GitHub. Da gibt es ein Power Query Funktionsrepository, wo Sie ganz viele Funktionen finden für Power Query, die schon fertig sind, die Sie als M-Skripte direkt entsprechend einbinden können. Gucken wir uns mal an, was passiert danach. Export. Das heißt, wir haben jetzt Daten in Power Query zusammengemescht, haben verschiedene Mashups erstellt und möchten diese Daten jetzt exportieren. Gerade so als IT-Professional möchte ich eigentlich den Weg gehen und nicht unbedingt immer wieder dafür sorgen, dass Daten in irgendwelchen Excel-Tabellen residieren, sondern die sollten nach Möglichkeit, zumindest aus meinem Empfinden, in einer Datenbank landen, in irgendeinen SQL-Server gespeichert werden. Es gab vor Power Query ein Produkt, das nannte sich Data Explorer. Das war so eher der Projektname von Power Query. Und da gab es die Möglichkeit, Daten wirklich aus Power Queries, also aus Power Query Queries, also aus den Abfragen, zu exportieren und irgendwo in einen anderen SQL-Server zu speichern oder in einer anderen Datenbank. Das gibt es leider nicht mehr in dem Power Query, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Vielleicht kommt das irgendwann wieder rein. Was wir jetzt uns gedacht haben, ist, okay, wie kann man aber dafür sorgen, dass man dennoch Daten aus einem Excel-Workbook, wo Power Queries drin sind, herausbekommt? Und da haben wir uns einfach mal Power Query-Workbooks angeschaut und haben gesehen, dass intern alle Power Query-Abfragen OLDB-Kommandos sind. Das ist das, was Excel intern macht. Und auf die können wir zugreifen innerhalb eines Workbooks via C#. Und dafür sind wir mal hingegangen und haben zusammen mit, oder habe ich zusammen mit zwei anderen Kollegen, eine Komponente geschrieben, sogenannte SSES Excel Refresh Komponente, was eine Erweiterung für die SQL Server Integration Services ist. Haben wir kostenlos auf Coplex zur Verfügung gestellt, mit der Sie Excel Workbooks refreshen können. Das heißt, Sie können ein beliebiges Excel Workbook nehmen, können eine dieser Power Query Abfragen nehmen und sagen, die soll jetzt bitte aktualisiert werden und danach ganz normal mit Integration Service die Daten aus Excel herausladen. Aus unserer Sicht, es ist aber kein Best Practice, es ist eher so eine Art Machbarkeitsstudie. Wir wollten mal gucken, was kann man an der Stelle machen. Wer von Ihnen kennt Integration Services? Ach, das ist gut, da sind wesentlich mehr Hände. Ich verwende jetzt hier noch Integration Services vom SQL Server 2012. Und hier haben wir entsprechend die SSES Excel Refresh Komponente. Und wenn ich die Komponente öffne, dauert das einen kleinen Moment, weil er jetzt die Komponente im Hintergrund hingeht und lädt erstmal jede einzelne OLDB-Query und der Zugriff ist da einfach an der Stelle ein bisschen langsam. Hier habe ich jetzt in diesem Excel-Workbook drei verschiedene Queries enthalten und ich sage jetzt an der Stelle, ich möchte nur meine Country-Codes öffnen. Ich habe dazu, wollen wir hier entsprechend das Workbook dazu öffnen. Dann sieht man, das ist das Workbook, da sind meine drei Power Query Abfragen drin und ich habe jetzt hier derzeit 191 Zeilen in meinem Workbook, wo man hier oben schon sieht, dass eigentlich 252 Zeilen mal geladen worden sind. Das heißt, da sind jetzt weitere Zeilen rausgeschmissen worden. Oh, ich schließe das einfach mal wieder und wenn ich jetzt hier in das SSES-Paket einfach ausführe, hoffe ich mal, dass alles klappt, weil dadurch, dass das Ganze nicht so direkt unterstützt wird, gibt es ab und zu Probleme. Deswegen haben wir auch gesagt Machbarkeitsstudie. Hier ist ein gelbes Ausrufezeichen. Das gelbe Ausrufezeichen weist explizit nochmal darauf hin, dass hier es Probleme geben kann, weil wir haben jetzt ein Timeout definiert, in dem Die Komponente wartet, bis die Daten neu geladen worden sind, weil das Problem ist einfach momentan bis Excel 2013, dass man keine Rückmeldung kriegt, wenn Daten geladen werden. Schließe ich vorher das Workbook, bevor die Daten vollständig geladen worden sind, ist meine Excel-Datei kaputt. So, und das Ganze können wir uns jetzt hier nochmal anschauen, wenn ich das Ganze wieder öffne. Dann sieht man, okay, na, scroll runter, wir sind jetzt bei 253 Zeilen, das heißt, die Komponente hat wirklich diese Abfrage innerhalb des Excel-Workbooks komplett refreshed und ich habe nun neue Daten drin. Das war für uns einfach der Gedanke, okay, irgendwie muss ich ja darauf zugreifen können, das Ganze ist ja schließlich in Excel und Excel hat ja entsprechend ein Objektmodell. Von daher, Sie haben die Möglichkeit, auf Power Query per OLDB zuzugreifen. Sie können das Ganze mit Integration Services machen, aber nochmal, das ist halt kein Best Practice, das ist an der Stelle einfach nur eine Art Machbarkeitsstudie. Aber wenn Sie Office 2016 einsetzen, da ist Power Query kein einzelnes Produkt mehr, was Sie oben in dem Tab mit Power Query sehen, sondern Power Query ist komplett Übergang ins Produkt und Sie finden das jetzt unter Data. Das heißt, vorher hatten Sie auch schon die Möglichkeit, in Excel Daten zu laden. Mit Office 2016 wird Power Query komplett auch in Data vorhanden sein. Und da gibt es ein neues Objektmodell, was mit Office 2016 eingeführt ist. Und in dem haben Sie die Möglichkeit, auch wirklich dann mit VBA, mit C-Sharp oder PowerShell direkt in Excel Power Query Abfragen zu erstellen und zu aktualisieren. Das heißt, mit Office 2016 wird das, was wir vorher gemacht haben, mit Integration Services direkt unterstützt. Und Sie können das direkt in Office 2016 durchführen. Gut, gucken wir uns mal noch so eine Art Machbarkeitsstudie an, damit Sie verstehen, was im Hintergrund einfach passiert. Und zwar Power BI Desktop. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit Power Pivot gearbeitet? Auch nur 3-4 Leute? Okay. Power Pivot ist am Ende des Tages eine Art Tabular-Server-Modell innerhalb von Excel. Sie können Unmengen an Daten reinpacken und können richtige Datenmodelle in Excel definieren oder auch im Power BI Desktop und können dann auch auf großen Datenmengen, damit wirklich mehrere Millionen Datensätze, sehr schnell und einfach Abfragen machen. Und was wir bei der Sache interessant finden ist, öffne mal hier ein Beispiel-Workbook für Power BI Desktop jetzt an der Stelle. Power BI Desktop ist ein eigenständiges Produkt, in dem Microsoft hingegangen ist, hat die ganzen Power BI Tools wie Power Query, Power Pivot rausgenommen und in ein eigenes Produkt namens Power BI Desktop gesteckt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einfach mal ein Dashboard, was wir drin anzeigen. Und hier unten sehen Sie, dass dort entsprechend ein Datenmodell hinterliegt. Und das ist ein Tabular-Datenmodell. Man kann das auch später nehmen und auf einen Tabular-Server einspielen, wenn man wirklich ins Enterprise-Umfeld damit einsteigen möchte. Und wir haben verschiedene Tabellen. Hier sehen Sie an der Seite wieder verschiedene Tabellen im Endeffekt, die Sie aufklappen können. Und das hier sind so die Tabellen. Und die können Sie alle einzeln aufklappen, sehen dann die entsprechenden Spalten drunter und hinter diesen einzelnen Tabellen befinden sich im Endeffekt wieder Power Query-Abfragen, mit denen Sie das importiert haben. Das heißt, hier ist alles zusammen verschmolzen worden. Was wir jetzt an der Stelle aber nur mal zeigen wollten, ist, warum das Ganze so mächtig ist. Und dafür nehme ich jetzt mal ein Tool von SysEternals, TCP View. Und da kann man nämlich dann einfach mal sehen, dass im Hintergrund, jetzt den richtigen hier finde, Update Speed auf Pause stellen, kurz refreshen, dann sieht man, hier habe ich einen Port 23238. Und mit dem kann ich mich jetzt mit meinem Management Studio verbinden und sehe dann, dass ich hier drin eine entsprechende Datenbank habe und ich kann jetzt an der Stelle ein Workbook öffnen. Moment. Open File. Da ist es. Und kann dieses Workbook ausführen. Und das läuft jetzt im Hintergrund gegen mein Power BI Desktop. Das heißt, in dem Moment, wo ich Power BI Desktop öffne, wird eine Art Tabular-Server hochgefahren. Und auf dem kann ich auch mit dem SQL Server Management Studio drauf zugreifen. Einfach nur als Info, was man entsprechend an der Stelle machen kann. Aber auch hier im Hintergrund, also Power BI Desktop verwendet einen lokalen Tabular-Server. Man kann sich dorthin mit Management Studio verbinden. Man hat die Möglichkeit, DAX-Abfragen drauf laufen zu lassen. Aber auch hier, es ist eine Machbarkeitsstudie. Es geht uns hier nicht darum, dass Sie damit arbeiten, sondern dass Sie einfach verstehen, was werden im Hintergrund für Techniken eingesetzt. Weil an der Stelle ist alles, was Sie mit Power BI machen wollen als Entwickler, Power Query, Power BI Desktop oder Power Pivot, das war's. Mehr geht on-prem nicht. Wenn Sie mehr machen möchten wollen als Entwickler, dann müssen wir uns dem nächsten Thema jetzt zu widmen. Und da geht es um die Power BI REST API. Power BI REST API ist, dass Sie neben den Offline-Tools, mit denen Sie arbeiten können, bietet Microsoft eine Webseite an unter powerbi.com, wo Sie alles, was Sie mit dem Power BI Desktop erstellen, hochladen können. Sie haben Ihre kompletten Modelle oben, sind dort in Datasets gepackt, Sie können Reports erstellen und Sie können auch Live-Dashboards erstellen, auf dem Live-Daten angezeigt werden. Und mit der Power BI REST API haben Sie die Möglichkeit, auf die Power BI zuzugreifen, haben relativ einfach die Möglichkeit, mit JSON Objekte zu erstellen, auszulesen, können Datasets lesen und erstellen, Sie können Tabellenschemata aktualisieren oder auslesen, Sie können neue Zeilen hinzufügen oder auch entsprechend löschen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, Excel und diese Power BI X, also dieses PBX, das sind die Power BI Desktop Files, auch zu lesen und neu zu erstellen und können Dashboards und Kacheln auslesen. Das Ganze funktioniert so, dass Sie im Endeffekt erstmal sich Ihre Sprache auswählen können, weil dadurch, dass es eine REST API ist, können Sie das entwickeln mit einer Sprache Ihrer Wahl. Sie haben die Möglichkeit, über Azure Active Directory OAuth sich gegen Power BI zu authentifizieren und haben dann die Möglichkeit, mit Power BI REST API alles entsprechend zu machen, was ich zuvor erzählt habe, um dann hier unten die eigentlichen Daten oder Charts auf Ihrer Power BI Subscription zu aktualisieren. Es gibt ein paar Limitierungen dabei. Sie können maximal 10.000 Zeilen pro Post-Request senden. Sie können nur in Anführungsstrichen eine Million Zeilen pro Stunde und Dataset in Power BI einfügen. Wenn Sie einen Free-Service-Plan haben, sind es auch nur 10.000 Zeilen. Es gibt ein sogenanntes FIFO-Dataset, also First-In-First-Out-Dataset, mit dem Sie die Möglichkeit haben, dass Sie sich um die Daten, die gespeichert werden im Dataset, nicht kümmern müssen, sondern Sie laden einfach Daten rein. Und wie FIFO sagt, irgendwann, was halt als erstes drin war, fliegt wieder raus. Und da können Sie maximal 200.000 Zeilen drin speichern. Normales Dataset ohne solche Aufbewahrungsrichtlinien hat 5 Millionen Zeilen. Und Sie haben ansonsten noch 32.000 paar zerquetschte Zeichen pro Wert in einer String-Spalte. Das sind so die Limitierungen derzeit für die REST API. Wir gucken da auch mal ganz kurz rein. Und zwar gibt es an der Stelle von Microsoft nutzt hier an der Stelle eine andere Seite von einem anderen Anbieter, von Apiari, wo REST APIs zur Verfügung gestellt werden. Und hier hat man die Möglichkeit, sich einfach mal die verschiedenen Funktionalitäten, die man mit dieser REST API hat, anzuschauen und die entsprechenden auszutesten. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Datasets und kann jetzt hier auf Dataset Collection klicken und dann auf List All Datasets. Und dann sage ich mal try. Und dann kommt als erstes, dass ich mich authentifizieren muss. Das heißt, hier muss ich mich einmal gegen meine eigene Power BI Subscription authentifizieren. Ich klicke auf Authenticate. Soll das einen kleinen Moment dauern? Dann wähle ich meine entsprechende Subscription dafür aus. Gebe meine 10 Sternchen ein. Und sollte mich entsprechend dagegen authentifizieren. Genau. Wie Sie es auch von Windows Phone Apps oder von anderen Authentizierungen gegen Cloud kennen, werde ich erstmal darüber informiert, was diese API jetzt alles möchte. Ich akzeptiere das. Was leider alles ein bisschen lange dauert. Na? Schöner Button. Probieren es nochmal. Das kann leider mal passieren. Dann machen wir mal Folgendes. Wechsel mal kurz rüber in einen anderen Browser. So, da bin ich auch schon drin angemeldet in dem Browser. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit bei List All Datasets, ich sage jetzt einfach mal Query Source, es wird eine Abfrage entsprechend gegen Power BI geschickt. Und ich kann jetzt dann hier unten entsprechend mir die Ergebnisse anschauen. Das heißt, das sind die Rückmeldungen, die ich an der Stelle von PowerBI.com bekomme über diesen REST-API. Das sind alle Datasets, die ich bei mir gelistet habe. Das heißt, ich habe hier ein Dataset, das heißt Luigified. Ich habe hier eins, das heißt Northwind, ein IT-Service-Monitor. Alles verschiedene Datasets von meiner Power BI-Subscription. Wenn ich mir jetzt einfach mal hier so eine ID nehme, dann kann ich auf Tables gehen und sagt zum Beispiel mal, na, gehen wir auf Table Collection, List All Tables und gebe dann jetzt hier als URI-Parameter mal meine GeoID an und kriege dann für dieses Dataset alle Tabellen nach einiger Zeit, die hier entsprechend gelistet sind. Das ist erstmal nur ein Beispiel, dass man gucken kann, wie funktioniert diese REST-API. Man kann sich die einzelnen Funktionen anschauen, die da sind. Was ich relativ spannend finde hier an der Geschichte ist, dass neben diesen einzelnen Aufrufen, die ich starten kann, habe ich auch die Möglichkeit und kann mir Code-Examples anschauen. Und zwar kann ich einfach gucken, jetzt hier zum Beispiel im Visual Basic, wie kann ich mit der REST-API arbeiten. Und wenn mir Visual Basic nicht gefällt, dann kann ich mir auch hier eine Programmiersprache meiner Wahl auswählen. Und hier gibt es eigentlich fast alles über Ruby, JavaScript, Node.js, Perl, Python, C-Sharp, bisschen sogar mittlerweile schon zu Swift, zur neuen Programmiersprache, die Apple-seitig da verwendet wird. Das ist erstmal die REST-API, mit der ich an der Stelle arbeiten kann. Gut, Link dazu ist entsprechend mit bei uns mit in den Folien drin. Und wie gesagt, Sie haben dort die Möglichkeit, einfach das Ganze mal ein bisschen mit auszutesten, mit zu spielen. Und die haben die Möglichkeit, direkten Zugriff auf Codebeispiele in verschiedenen Sprachen zu haben. Was es dann darauf entwickelt wurde, ist PowerShell-Skripte. Wenn ich mit Power BI arbeiten möchte, habe ich die Möglichkeit, mit PowerShell-Skripten zu arbeiten. Dann gibt es eine Firma, nennt sich Descope, kommt aus Portugal. Die haben ein ganzes Set an PowerShell-Kommandos entwickelt, um mit PowerBI.com zu arbeiten. Und was sie gemacht haben, ist an der Stelle ist wirklich spannend. Ich nehme hier einfach mal PowerShell, ich verauthentifiziere mich zuerst wieder gegen die Cloud. Das ist immer so ein bisschen langwierig, aber Sicherheit geht vor. Na. Na, add self-service BI und Microsoft. Okay. Authentifiziere ich mich dagegen, dann sieht man entsprechend die Subscriptions, die dahinter liegen bei mir. Und jetzt führe ich einfach mal dieses PowerShell-Skript aus. Das fragt mich daraufhin wieder, dass ich mich kurz anmelden muss, bietet mir diesmal jetzt entsprechend meine Subscription, auch wieder die entsprechenden Zugriffe, die Permissions, die das Skript haben möchte. Ich akzeptiere das, das klappt jetzt auch. Und was das Skript jetzt macht, ist, das ist ein sogenanntes IT-Dashboard. Das geht jetzt hin und nimmt von meinem Rechner verschiedene Counter für die CPU, für Memory und schickt das Ganze in die Cloud. Und auf PowerBI.com, wo ich mich jetzt einfach mal anmelde, ja, melde ich mich da mal an. Wenn Sie mit Power BI arbeiten an der Stelle und verschiedene Live- oder Microsoft-IDs haben, empfiehlt sich später eh, verwenden Sie immer mehrere Browser, damit Sie auch mal parallel in verschiedenen Subscriptions unterwegs sein können. So, hier sieht man als erstes, habe ich ein Dataset, das nennt sich IT-Server-Monitor. Und da habe ich entsprechend verschiedene Counter drin, wie hier CPU-Time, Disk-Time, Free-Memory. Das sind Daten, die werden von dem PowerShell-Skript hier entsprechend reingeladen. Und auf dieses Dataset aufbauend habe ich ein IT-Report erstellt. Das ist dieser. Der ist jetzt ein bisschen leer, weil beim Starten des PowerShell-Skriptes, so im Skript hinterlegt, das Dataset erstmal gelöscht wird. Und dieses Diese Kachel hier im Endeffekt, die habe ich gepinnt an ein sogenanntes Dashboard. Und auf dem Dashboard habe ich dann nämlich Live-Zugriffe. Und was jetzt hier im Endeffekt passieren sollte, wenn das Skript vernünftig im Hintergrund weiterläuft, dann sollten Sie jetzt hier sehen, dass sich die Daten zwischendurch aktualisieren. Ist wahrscheinlich langweilig, wenn ich nichts tue mit meinem Notebook von CPU-Zeiten sowas her. Aber da sieht man, dass jetzt hier es sich ein bisschen aktualisiert, und zwar, dass die Daten direkt live per PowerShell abgegriffen werden, von meinem Notebook in die Cloud geschickt werden und sie ein entsprechendes Dashboard haben. Ist, denke ich, was sich auch eignet, um komplette Serverumgebungen zu monitoren mit PowerShell. Gerade VMs, wenn Sie die in Azure E betreiben, dass Sie dort direkt entsprechende Counter auslesen. Sie können das Ganze in die Cloud schicken, können sich Ihre eigenen Dashboards aufbauen und so die entsprechenden Server beobachten. So, das haben wir gesehen, das ist so das Dashboard, wenn es ein bisschen unter Last ist, was man entsprechend dann machen kann. Ein weiterer Punkt, was man auch mit dieser Power BI REST API machen kann, sind sogenannte Tiles oder Kacheln. Und die können Sie über die REST API in anderen Applikationen einbinden. Auf dem Parse Summit vor 2 Wochen in Amerika, da hat Microsoft eine sehr, sehr schöne Demo gezeigt, fürs Windows Phone, wo man ein Windows Phone genommen hat, ist durch ein Lager gegangen und hat einfach einen QR-Code vor verschiedenen Regalen mit dem Windows Phone auf diesem QR-Code gehalten und hat dann in so ein Augmented Reality, also wirklich live im Raum schwebend, eine Kachel gesehen, die einem den aktuellen Stand von diesem Produkt im Lager gesagt hat. Das ist halt alles über die Cloud, weil die Daten direkt an Power BI geschickt werden und man diese Kacheln dann ganz einfach in andere Applikationen einbauen kann. Was man auch machen kann, ist, auch wieder von der Firma DevScope, die sind relativ stark momentan in diesem Bereich in der Entwicklung, die haben ein PowerPoint-Add-In entwickelt. Und mit diesem PowerPoint-Add-In hat man ganz einfach die Möglichkeit, diese Live-Tiles oder Kacheln direkt in Power BI einzubinden. Und da sieht man zum Beispiel hier, okay, das muss ich da mal kurz an der Stelle mich nochmal wahrscheinlich reloaden, mich auch wieder authentifizieren. Und dann sieht man an der Stelle direkt die das IT-Dashboard, was ich zuvor im Power BI.com gezeigt habe, das heißt, im Hintergrund läuft noch mein PowerShell-Skript. Und hier sehe ich live in PowerPoint dieses Power BI-Teils, diese Power BI-Kachel, wie die Daten angezeigt werden. Und ich kann das in jeder einzelnen Präsentation einbauen. Und das Ganze ist relativ einfach. Ich habe hier mal ein leeres Slide, um das mal zu zeigen. Unter My Apps habe ich hier entsprechend die Power BI-Teils. Ich klicke einfach drauf. Bin hier schon verbunden jetzt mittlerweile mit meiner entsprechenden Subscription, sehe ich hier alle Dashboards, die bei mir in meiner Subscription bereits existieren und kann hier dementsprechend hingehen, kann mein IT-Dashboard auswählen und dann sehen Sie dort auch wieder diese Kachel, die über mein PowerShell-Skript im Hintergrund befeuert wird. Und das alles über diese Power BI REST API. DevScope. Nein, das Ganze funktioniert nur derzeit über powerbi.com, über die Cloud-Variante. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein PowerShell-Skript erstmal stoppen, sonst frisst mir das zu viele Ressourcen. Gut, kommen wir zum weiteren Punkt. Power BI und IoT. IoT, denke ich mal, werden Sie schon häufiger mittlerweile gehört haben, wahrscheinlich auch hier auf der Konferenz, wo es darum geht, irgendwelche Devices zu nehmen und diese Devices anzubinden, in den meisten Fällen mit verschiedenen Sensordaten. Und was hier an der Stelle ich mal zeigen möchte, ist, ich habe hier ein Tessel liegen. Das ist so eins von diesen Entwicklerboards, die momentan relativ beliebt sind. Tessel ist ein ARM-basiertes Board und man hat den Vorteil und kann auf diesem Entwicklerboard mit Node.js entwickeln, das heißt im Endeffekt mit JavaScript. Es gibt verschiedene Steckplätze hier an den Seiten. Ich habe jetzt hier einen Ambient-Sensor drin stecken, der Licht und Lautstärke messen soll. Und was man machen kann, ist, man kann dieses Device nehmen, das kann auch nicht nur so ein Entwicklerboard sein, sondern halt auch ein richtiges Device. Und die Daten, die dieses Device produziert, werden an Azure auf einen sogenannten Event Hub geschickt. Und der sammelt erstmal die Daten. Und dann gibt es einen weiteren Dienst in Azure, nennt sich Stream Analytics. Und in Stream Analytics können Sie sagen, okay, mein Eingang ist mein Azure Event Hub. Und mein Ausgang ist nachher Power BI. Das heißt, Power BI gibt es dort schon vorkonfiguriert quasi als Datensenke, wo Sie Daten reinschicken. Diese Daten werden dann auch direkt wieder in so ein FIFO-Dataset gespeichert. Und alles, was Sie hier entsprechend drauf haben, wird oder was das Gerät aufnimmt, wird sofort an die Cloud übermittelt und Sie können sich das live auf dem Dashboard anzeigen. So sieht einfach mal so ein Screenshot von der Entwicklungsumgebung. Das ist hier so ein Stream von Stream Analytics und Query-Abfrage. Stream Analytics funktioniert ähnlich wie TSQL oder ist eine ähnliche Syntax, wo es darum geht, dass man Daten in verschiedenen Zeitfenstern sammeln kann und die werden dann entsprechend an Power BI gesendet. Ich will das Ganze mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich hoffe, das klappt jetzt einwandfrei mit diesem Tessel, weil es, wie gesagt, es ist ein Entwicklerboard und Entwicklerboards haben halt manchmal den Nachteil, dass sie nicht so hundertprozentig sauber funktionieren. Was ich als erstes mache ist, ich muss mal kurz gucken, ob mein Board entsprechend, Moment, ich muss mich erstmal ein vernünftiges Pfad navigieren. So, und dann habe ich die Möglichkeit mit Tessel-Wi-Fi-L mir einfach mal die verschiedenen WLANs anzugeben, die da sind. Für mich ist momentan der Stelle das Windows Phone WLAN interessant. Das ist hier mein normales Windows Phone. Mit dem verbinde ich mich jetzt. Und dann sollte hier diese rote Lampe, ich weiß nicht, ob Sie die sehen können, die sollte hoffentlich jetzt von rot auf gelb umspringen. Genau, jetzt fängt es an zu blinken und dann springt sie gleich auf gelb um. Und dann führe ich danach, na? Ein Gerät verbunden. Wunderbar. Und dann führe ich danach ein Skript aus. Und das ist jetzt dieses Tessel Run Ambient in the Cloud. Und das Skript geht jetzt hin und sammelt halt mit diesem Ambient-Sensor alle möglichen Daten an Licht und an Lautstärke hier entsprechend im Raum. Diese Daten werden, wie gesagt, erstmal auf ein Event-Hub geschickt in Azure. Von diesem Event-Hub über Stream Analytics danach in Power BI reingeschrieben. Und man sieht jetzt hier, geht ein bisschen schnell durch, aber wenn Sie sehen können, da gibt es immer ein Light-Level, der steht auf 5 und es gibt daneben ein Sound-Level, der schwankt so zwischen 2, 4, 5, jetzt ist er mal bei 8, je nachdem, wie viel ich jetzt hier an der Stelle rede. Wenn wir jetzt reingehen, wieder auf unser Dashboard, dann habe ich jetzt hier nämlich ein Live-Dashboard und ich hoffe mal, das klappt jetzt sauber. Genau, das Dashboard ist jetzt erstmal nicht mehr ganz akkurat, weil ich hier Daten noch von gestern entsprechend vom Test drin hatte. Und man sieht aber jetzt, dass, wenn ich hier was zuhalte oder wenn ich einfach mal ein bisschen lauter rede, vielleicht haben Sie mal Lust zu schreien, dann werden diese Lautstärke aufgezeichnet und die ganzen Daten werden mit einer gewissen Latenz direkt in der Cloud dargestellt. Was ich bisher gesehen habe, ist immer so, dass ich so eine Latenz habe von ungefähr 20, 30 Sekunden derzeit. Das liegt aber jetzt eher am Setup. Das kann man mit der Cloud und mit Power BI dann doch wesentlich schneller hinkriegen. Wenn es jetzt mal ein bisschen sich bewegt, wäre es trotzdem schön. Na, komm, einmal bewegen. Will nicht. Okay. Das ist aber halt auch eine Möglichkeit, wie Sie mit Power BI an der Stelle oder für Power BI entwickeln können. Das heißt, Sie entwickeln jetzt nicht direkt am Power BI. Sie haben aber die Möglichkeit, mit anderen Systemen, mit denen Sie arbeiten, Daten zu sammeln und durch die Funktionalitäten, die Microsoft Ihnen mittlerweile in der Cloud anbietet, relativ einfach direkt zu Power BI zu schicken. Ich kann das Ganze auch mal zeigen, nochmal in dem Dashboard. So, da muss ich jetzt einen anderen Browser nehmen, weil dafür brauche ich einen anderen Login. Das ist jetzt das normale Windows Azure Portal und da gibt es halt dann entsprechend den Dienst Stream Analytics. Das ist dieser hier. Und bei diesem Dienst bin ich halt hingegangen, habe diesen Event-Hub, an den das Tessel die Information schickt, als Eingang definiert und dann entsprechend Power BI als Ausgang definiert. Und dann sieht man hier einmal beim Input, das ist hier mein einfacher Input, den ich definiert habe, OR22 Tessel und SourceType ist ein Datastream. Und bei Outputs bin ich hingegangen und habe hier entsprechend das ganze Ambient-Tessel genannt und da sieht man dann als Sync, als Datensenke, wird hier im Prinzip Power BI verwendet. Das heißt, das ist direkt, existiert das als Senke und was ich dabei interessant finde ist, und das sieht man hier unten, ich melde mich die ganze Zeit in meiner Power BI-Umgebung immer mit @selfservicebi.onmicrosoft.com an. Das ist unsere Power BI-Subscription. Das heißt, ich verbinde hier auch verschiedene Subscriptions miteinander. Alles, was Daten angeht, lasse ich in meiner @eidelberg.net Subscription laufen und das eigentliche Dashboard zeige ich aber in einer ganz anderen Subscription an. Das heißt, ich kann Daten auch hier an der Stelle relativ einfach hin und her schaufeln. So, hier hat sich aber leider noch nichts getan, was ich jetzt sehr schade finde. Aber so ist das manchmal mit den Demos. Okay, das einfach nur als Beispiel, wie man Daten aus anderen System und dann Hardware-Anforderungen in die Cloud schicken kann. Ja, das kann natürlich auch sein, weil er geht wahrscheinlich hier, startet er von gestern, hat dann die Stunden entsprechend drin und ist jetzt hier hinten. Da hätte ich wahrscheinlich besser die entsprechend nochmal löschen können. Ja, da sieht man es aber. Falsche Zeiten, 3:19 Uhr. Aber ich denke auch, er pusht rein, die Zeitachse ist an der Stelle ein bisschen bescheiden. Gut. Gucken wir mal weiter. Also, ja. Mit Power BI und IoT habe ich halt, wie gesagt, die Möglichkeit, Sensorinformationen jetzt in dem Beispiel mit Tessel per Node.js an Azure Event Hub zu schicken, Daten direkt mit Stream Analytics zu verarbeiten und in so einem Power BI Live Dashboard wieder zu visualisieren. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, Daten darzustellen und entsprechend anzuzeigen. Was gibt es noch? Was bisher immer gefehlt hat bei Power BI war eigene Visualisierung. Man hat bisher die Möglichkeit gehabt und konnte auf 5, 6, vielleicht auch 7 verschiedene Charts zugreifen. Aber wenn man eigene Sachen darstellen wollte, eigene Visualisierung entwickeln wollte, dann stand man ein bisschen doof da. Mittlerweile hat man die Möglichkeit, selber Visualisierung zu entwickeln. Und zwar mit TypeScript, mit JavaScript und D3.js. Das ist eine Charting-Library auf JavaScript basierend. Und damit haben sie die Möglichkeit und können eigene Charts entwickeln. Sie haben auch später die Möglichkeit, WebGL, Canvas oder SVG zu verwenden. Aber momentan ist es so, dass TypeScript und D3.js sind die entsprechenden Sprachen oder Frameworks, mit denen sie das Ganze machen können. Es gibt umfangreiche Erweiterungen momentan, die auf GitHub existieren. Sämtliche Sourcen, die Sie brauchen, um selber Visuals zu entwickeln, finden Sie auf GitHub. Microsoft stellt alles, was das angeht, Open Source. Und da können Sie sich die entsprechenden Tools herunterladen und damit arbeiten. Ich habe hier einfach mal ein paar Sachen bereitgestellt an verschiedenen Links, die Sie nachher in den Folien finden. Und hier, einen Screenshot gezeigt von einem Visual, was letztens bei einem Power BI Visual Contest jemand entwickelt hat. Und zwar hat der ein Aquarium gebaut. Und in diesem Aquarium schwimmen die Fische immer von links nach rechts. Und je dicker und je höher die Fische sind, das sind halt Auswirkungen, die die Daten entsprechend auf die Fische haben. Das heißt, kann man anhand der Höhe der Fische und anhand der Dicke der Fische kann man verschiedene Achsen da im Prinzip mit einbinden. Und die Fische schwimmen dann immer schön von links nach rechts. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, war aber eigentlich mal ganz nett, sich das Ganze anzuschauen. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist, es gibt von einer Firma, nennt sich SQL BI, kennen wahrscheinlich einige Leute, es sind Alberto Ferrari und Marco Russo dahinter, die auch einige Bücher zum Thema DAX geschrieben haben, sind zwei Italiener. Die haben ein Synoptic-Panel entwickelt, mit dem man die Möglichkeit hat, eigene Image-Maps zu erstellen. Image-Maps kennen Sie vielleicht noch, so aus dem Web 1.0-Bereich, wo man verschiedene Bilder einfach hatte, hat Bereiche drauf gezeichnet und dann konnte man auf diese Bereiche klicken und kam irgendwo hin. Ähnlich funktioniert das Ganze hier auch. Man hat die Möglichkeit, Bilder hochzuladen, kann Bereiche drauf markieren und dieses Tool bietet einem dann an, das Bild inklusive dieser Bereiche herunterzuladen, in ein eigenes Visual einzubinden und dann entsprechend mit Daten zu füttern und dann kann man sich das Ganze auf seinem Power BI Desktop oder auch online anzeigen lassen. Das zeige ich auch nochmal kurz. Und dafür starten wir jetzt mal hier wieder als erstes mal Excel. Und das ist jetzt hier ein relativ einfache Datei. Und im Prinzip werden hier Sitze dargestellt aus einem Flugzeug und eine Anzahl dahinter. So, ich markiere das Ganze jetzt mal und greife an der Stelle jetzt auf ein anderes Tool zu, mit dem ich Daten an Power BI übermitteln kann. Ich nehme jetzt hier mal wieder meine Subscription. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit und kann die Daten, die da sind, ganz einfach in Power BI erstellen. Ich sage Insert, gebe den Ganzen einen Namen, nenne das jetzt mal Airplane und meine Tabelle soll Seats heißen. Ich habe hier Spaltennamen drin und die Quantity ist vom Typ Integer. Ich sage Upload, das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt werden die Daten einfach auf powerbi.com geladen. In der Zwischenzeit gehe ich mal zu powerbi.com. Und dann sieht man hier schon mal anhand dieses Sternchens dort, ich habe hier ein neues Dataset. Das ist jetzt neu erstellt worden. Und was ich jetzt machen kann ist, wenn Excel bereits fertig ist, kann ich jetzt hingehen, klicke dieses Dataset an und jetzt brauche ich als erstes mal mein neues Visual. Und mein Visual lade ich jetzt, indem ich hier auf die drei Punkte gehe und importiere das jetzt einfach. Und dafür habe ich jetzt hier mein entsprechendes Visual. Dann sieht man erstmal nichts, außer dass hier ein neues Symbol hinzugekommen ist. Diese Visuals verschwinden auch immer wieder, wenn Sie Power BI neu starten. Aktuell noch. Ich hoffe, das wird noch geändert. Und dieses Visual platziere ich jetzt auf meinem Desktop, binde dort meine Daten an, die ich gerade hatte, und sage jetzt hier, ich möchte gerne eine Map haben. Deswegen lade ich jetzt meine Map. Dann sieht man ein Flugzeug. Und dann sage ich jetzt, ich möchte meine Areas auswählen. Das ist hier eine JSON-Datei. Da sind meine einzelnen Areas drin. Und zack, sehe ich, dass meine Daten aus Excel direkt hier in Power BI dargestellt worden sind. Wenn ich jetzt in Excel hingehe und ich sage zum Beispiel hier hinten, F und E27 sind gerade noch nicht wirklich gut besetzt, dann kann ich in Excel hingehen und kann sagen, okay, F27 und F28, da packen wir auch mal einen Wert von 500 rein, kann das Ganze nehmen und updaten auf Power BI, machen Update und wenn ich jetzt meine Daten in powerbi.com refreshe, dann sollte man sehen, dass 27 und 28 sieht man es, sind 27 und 28 jetzt entsprechend eingefärbt. Das heißt, die Daten wurden geladen und es wird sofort in powerbi.com dargestellt. Was nicht funktioniert derzeit, ist, dass man diese Maps nimmt und dann die Maps pinnt, sodass das auch in Live-Dashboard zur Verfügung stehen und sich mit Daten automatisch aktualisieren. So, und um das Ganze nochmal kurz zu zeigen, hier bei den Synoptics, weil das eine sehr schöne Sache ist, wie das von denen entsprechend entwickelt worden ist. Das ist dieser Synoptic Designer. Ich habe jetzt hier für dieses Demo auch einfach ein Beispiel aus der Gallery genommen. Das heißt, hier habe ich dieses Flugzeug entsprechend drin. Und da sieht man, wenn ich das Ganze jetzt hier bearbeite, dass jeder einzelne Sitz entsprechend laden. Okay, das ist zu langsam für den. Nehmen wir mal das andere. Store geht ein bisschen schneller. Das ist ein Store, ist ähnlich. Hier sind verschiedene Bereiche in dem Store, die gekennzeichnet sind. Und ich kann jetzt hier, wenn ich den 21er zum Beispiel lösche und ich möchte den entsprechend neu einzeichnen, habe ich hier die Möglichkeit, einfach per Pfeil so zu klicken und kann dann hier mein Store neu einzeichnen. Oder wenn mir das Ganze an der Stelle nicht gefällt, habe ich auch die Möglichkeit, hier mit so einem Zauberstab hinzugehen und kann dann direkt reinklicken und dann einzelne Areas entsprechend markieren, wenn das die Areas so hergeben. Und so habe ich die Möglichkeit, wirklich meine eigenen Custom Maps zu entwickeln und kann dann am Ende, wenn ich sage Export to Power BI, kann ich die Areas, die ich erstellt habe, als JSON speichern. Ich kann die Grafik nochmal abspeichern und kann dann, wie ich das gerade gezeigt habe, beides nehmen, hochladen auf Power BI bzw. in das Visual einfügen und damit meine Daten versehen. Gut, das hatte ich gezeigt, kurz wie man eine Image Map erstellt. Ist ganz interessant an der Stelle, gerade das Tool, was die entwickelt haben, finde ich sehr schön dabei. Und so können Sie verschiedene Maps hochladen. Okay, damit kommen wir schon zum Ende. Das war mal so ein Überflug, was man derzeit machen kann mit Power BI, wenn man als Entwickler ein bisschen unterwegs ist, etwas entwickeln möchte. Power BI Desktop bietet nicht so viel. Da war eher die Info, was so im Hintergrund existiert. Das meiste steckt derzeit in der Power BI REST API und die kann man auf unterschiedlichen Arten und Weisen benutzen, einbinden und dann haben wir noch die Power BI Visuals. Okay, dann danke ich Ihnen.